Dieser sogenannte Flüchtlingsdeal mit Erdogan de facto hat verschiedene Implikationen. Es war zentral für die Europäische Union, dass die Zahlen der Bootsflüchtlinge in der Ägäis zurückgehen. Also 2015 sind 850.000 Menschen mit dem Boot über Griechenland in die Europäische Union lebend praktisch angekommen und eingereist. Und wichtig war praktisch die Abwehr auf der türkischen Seite effizient zu gestalten. Das ist geschehen. Es sind sehr viele Geldflüsse, spielen da eine Rolle. Und man hat dann gesagt, in Griechenland sollen praktisch möglichst alle Bootsflüchtlinge zurückgeschickt werden in die Türkei auf Grundlage einer Konstruktion, die heißt, die Türkei sei sicher. Und das hat stattgefunden dahingehend, dass man dann praktisch aus den Inseln praktisch mit dem ersten Tag vor 2 Jahren diese Hotspots, diese EU-Lager zu Haftlager umfunktioniert hat und dann im Laufe der Zeit praktisch die ganzen Inseln zu Freiluftgefängnissen umgestaltet hat. Nämlich die ankommenden Bootsflüchtlinge durften nicht mehr aufs Festland gebracht werden. Und das hat sehr viel Leid produziert bis heute und auch sehr viele Spannungen auf den griechischen Inseln. Ein ganz zentraler Punkt ist, man hat in dieser Zeit unter der Maßgabe mit Erdogan den Deal zu halten, zu allen Menschenrechtsverletzungen in der Türkei geschwiegen, so wie man auch jetzt sich schwer tut, eine klare Position zu entwickeln zum völkerrechtswidrigen Angriff auf die syrische Stadt, auf die kurdische Stadt Afrin. Man hat Erdogan hofiert, geschwiegen und in der Zeit ist eine Situation in der Türkei entstanden, dass die Türkei wieder sehr viele Flüchtlinge aus dem Eigenland produziert und auch in Syrien maßgeblich fluchtverursachend tätig ist.
Jetzt ist das Recht auf Asyl Menschenrecht, das heißt universales Recht und verbunden in der Praxis natürlich mit sogenannten illegalen Momenten. Ein Mensch, der auf der Flucht ist, kann sich nicht um Visa kümmern, um legal einzureisen in Ländern. Das heißt also, das ergibt sich alles aus sich selbst und müsste demzufolge ohnehin gar nicht im illegal oder legal Kontext betrachtet werden. Wie haben sich denn durch diesen EU-Türkei-Deal die Möglichkeiten, Fluchtkorridore und dergleichen überhaupt verändert?
Ja, das ist ein Aspekt, der weitgehend ausgeblendet ist. Es war auch sehr zentral und wurde auch in Europa und auch von der Bundeskanzlerin gefeiert, dass die Türkei auch die Zugänge für syrische Flüchtlinge aus Drittstaaten dicht gemacht hat. Also man hat eine Visumspflicht vorher eingeführt. Das heißt, Menschen, die vorher praktisch aus dem Drittland Libanon in die Türkei legal einreisen konnten, konnten das nicht mehr. Man hat Fluchtwege aus dem Bürgerkriegsland Syrien versperrt im Namen Europas. Es wurde auch mittlerweile eine Mauer gebaut an der syrisch-türkischen Grenze. All diese Maßnahmen sind auch verbunden mit dem Deal. Und Europa hat es einfach für gut befunden, egal wie dramatisch die Menschenrechtssituation in der Türkei war und egal wie dramatisch die Todesrate im Kriegsgebiet Syrien war. Man hat die Fluchtwege versperrt. Und zeitgleich auch ein Aspekt, der kaum wahrgenommen wird, dieser Türkei-Deal bezogen auf Griechenland bezieht sich auf die Ägäis, auf die Bootsflüchtlinge. Die sollen dort auf den Inseln bleiben, damit man sie dorthin auch von da wieder abschieben kann in die Türkei. Aber was ausgeblendet wird, ist, dass tausende Schutzsuchende an der griechisch-türkischen Landgrenze zurückgewiesen werden, zurück abgewiesen werden. Es finden sogenannte Pushbacks statt, also Zurückweisungen, die absolut völkerrechtswidrig sind. Auch das Gleiche findet an der türkisch-bulgarischen EU-Außengrenze statt. Das heißt, es geht genau nicht um die elementaren völkerrechtlichen Normierung, dass man niemand an der Grenze zurückschickt, wenn unmenschliche Behandlung droht, dass Menschen einen fairen Zugang, einen sicheren Zugang an der Grenze zu einem fairen Asylverfahren haben sollen. All diese völkerrechtlichen Errungenschaften werden praktisch an der EU-Außengrenze außer Kraft gesetzt. Und das symbolisiert sozusagen auch der Deal, er ist ein Angriff auf das individuelle Asylrecht, weil es geht nicht um Rechte, sondern der Deal besagt ja, wir machen jeden schmutzigen Deal, heute mit Erdogan, morgen mit der libyschen Küstenwache. Hauptsache, die Menschen werden abgehalten, nach Europa zu kommen. Und das ist sozusagen der Abgesang des individuellen Asylrechts und ist auch ein Abgesang sozusagen von einer Errungenschaft des Projektes Europa, dass man sich für Menschenrechte und Flüchtlingsrechte in Europa und der Welt einsetzt.
Jetzt ist dieser Deal auch mit Leistungen verbunden von EU-Seite. Die EU bezahlt der Türkei auch Geld. Das lässt die Frage offen, wenn sich die Türkei quasi rein offiziell darum kümmert, dass Geflüchtete im Zweifel eben in der Türkei bleiben. Was weiß man denn über die Situation von Menschen, die in der Türkei quasi auf der Flucht stranden, wenn man so will?
Naja, da muss man nochmal eine andere Perspektive einnehmen. Es war ein Riesenfehler, es war auch, ja, unmoralisch, dass man sogenannte Drittstaaten, dazu gehört auch die Türkei, die meisten Flüchtlinge aufnehmen, über lange Zeiträume nicht unterstützt hat. Also die Schutzsuchenden in den Drittstaaten, beispielsweise Libanon, Jordanien, Türkei, nicht adäquat unterstützt hat, dass sie überhaupt eine Chance haben auf irgendeine Art von Menschenwürde und eine menschenwürdige Perspektive, Schutzperspektive. Von daher wären alle Projekte, die Schutzsuchenden direkt in der Region zugutekommen, sind weiterhin hilfreich. Alle Formen der Finanzierung des türkischen Regimes, einschließlich Waffenlieferungen, Hermesbotschaften für andere, die müssten zur Disposition gestellt werden. Also die Waffenlieferungen hätten gar nicht stattfinden dürfen. Also man muss ein bisschen trennen. Es fließt sehr viel in die Türkei und man hat vor allem auch im wirtschaftlichen Kooperationsbereich zu lange ein Auge zugedrückt. Man hat bei Waffenlieferungen die Augen zugedrückt, dass es heute möglich ist, dass deutsche Waffen sozusagen eingesetzt werden in Avrin, deutsche Panzer bei einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. All diese Maßnahmen hätte man ergreifen müssen, klares Stoppschild Richtung Türkei. Und das heißt natürlich auch wirtschaftliche Sanktionen und nicht im Zuge eines Deals wegzuschauen und sozusagen Geldflüsse zu ermöglichen, die nicht der Zivilgesellschaft und die nicht den Schutzsuchenden zugutekommen.
In der Türkei selbst ist ja eine Situation entstanden mit der Verschärfung des innertürkischen Konfliktes mit den Kurden, dann mit dem außertürkischen Konflikt mit den Kurden, also der Krieg gegen die Kurden in Syrien oder im Nordirak und nach dem Putsch sozusagen ein scharfes Vorgehen gegen jegliche Form von vermeintlichen oder tatsächlichen Regierungsgegnern, die wiederum allesamt Fluchtbewegungen, Flüchtende verursachen, wenn man so möchte. Welche Rolle spielten in dieser Beziehung, dieser Türkei-EU-Deal? Also was für Auswirkungen hat das auf die durch die Türkei verursachten flüchtenden Menschen?
Na, der Türkei-Deal ist eingefädelt worden ab Oktober 2015, also vor dem Putschversuch, der natürlich eine dramatische Entwicklung herbeigeführt hat. Und was viele beschreiben, auch Deniz Yücel, als er freigelassen wurde, dass die Art und Weise, wie dieser Türkei, der Flüchtlingsdeal, eingetütet wurde, war das einmal auch eine Wahlkampfhilfe an Erdogan. Es war eine sehr unzulässige Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten. Also in der heißen Phase des Wahlkampfs, das hat man ihn sozusagen hofiert und stark gemacht von Seiten der Europäischen Union und Erdogan als autoritärer Präsident hat immer mehr gespürt, dass diese Form der Abhängigkeit Europas von diesem, oder vermeintliche Abhängigkeit von dem Flüchtlingsdeal zu einer großen Willfährigkeit geführt hat. Also zu einem Schweigen, wenn er im eigenen Land kurdische Städte zum Teil in Schutt und Asche gelegt hat und Menschen verfolgt hat nach dem Putschversuch, natürlich als Gegenputsch umso stärker, dass so viele Menschen inhaftiert wurden, ihren Job verloren haben und so weiter. Also schwerste Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land geschahen und Europa hat lange, lange geschwiegen und auch heute, auch bezogen auf Afrin, also die Ausweitung der Aggression, dass man kurdische Städte in Syrien angreift, sozusagen die Kämpferinnen und Kämpfer gegen den IS heute attackiert und in die Flucht schlägt. 150 bis 200.000 Menschen sind alleine aus diesem Ecke des Krieges geflohen. Das zeigt, wir verkommen. Ja, sozusagen europäische Außenpolitik und Flüchtlingspolitik geworden ist, dass man diese Willfährigkeit an den Tag gelegt hat bei Menschenrechtsverletzungen. Ganz klar. Und das ist sicherlich auch eine Blaupause für andere Aspekte oder ist vielleicht eine Blaupause, das wäre halt sehr schlimm, für eine künftige europäische Flüchtlingspolitik. Wir schotten uns ab, wir machen Schnellverfahren an den Außengrenzen, koste es, was es wolle, und schaffen die Leute in unsichere Drittstaaten zurück. Türkei war der Beginn, Libyen war die Fortsetzung, dass man Menschen in Elends- und Folterlager belässt, oder sie durch Arbeitsteilung, durch neue Partner, die sogenannte Küstenwache, zurückbringen mit, lässt in Folterlager oder Lager, wo Flüchtlinge gar getötet werden. Das ist sozusagen der Ausblick auf die künftige europäische Flüchtlingspolitik und gegen die gilt es anzukämpfen und sozusagen die Grundwerte des Projektes Europas noch hochzuhalten. Und das sind Flüchtlings- und Menschenrechte, Minderheitenrechte, die gilt es zu stärken, auch im Rollback, der aktuell in Deutschland und Europa stattfindet.
Kommen wir zu dem bitteren Aspekt unseres Gespräches, zumindest in Bezug darauf, was für Handlungsoptionen bestehen. Denn auch Pro Asyl wird, ihr arbeitet schon seit vielen Jahren auf dieser Ebene und müsst im Grunde genommen trotz eurer Aktivitäten zusehen, wie eigentlich alles irgendwie immer noch schlechter wird. Zumindest hat man das Gefühl. Was bleibt denn außer Appellen und Protesten, die ja schon seit 2 Jahren an diesem EU-Türkei-Deal anständig verhallen?
Pro-Asyl arbeitet in der Tat schon seit über 10 Jahren in dieser Region, in der Grenzregion Türkei-Griechenland. Und wir haben dort Partnerinnen und Partner. Wir haben mittlerweile eine Partnerorganisation gegründet. Eine sehr professionelle, sehr leidenschaftliche Juristinnen, Rechercheure, Leute, die dolmetschen können und dokumentieren Menschenrechtsverletzungen. Und unser Anwaltsteam hat zum Beispiel mehrere Fälle durch alle Instanzen in Griechenland geklagt. Und jetzt ist auch in relativ großen Verfahren ein Einzelfall anhängig vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Das ist eine Strategie, strategische Prozessführung, um Menschenrechtsverletzungen zu stoppen, da wo Flüchtlingsrechte vorenthalten werden, diesen Menschen beizustehen und sie im Recht zu verhelfen und wenn es sein muss, bis zum höchsten europäischen Gericht, in dem Fall Straßburg. Das ist eine Strategie, dass die läuft mit einer sehr harten Auseinandersetzung, Menschen ganz konkret beizustehen, auf den Inseln zu schauen, dass viele dieser Kinder schneller aus diesen Elendslagern, aus den Hotspots rauskommen, dafür zu kämpfen, dass sie aufs Festland kommen, menschenwürdig, kindgerecht untergebracht zu werden. Das sind alles Alltagsherausforderungen, denen sich unser Team, aber auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen stellen. Und die gilt es natürlich zu stärken, weil sie auch das einlösen, wie gesagt, was Europa mal als Anspruch formuliert hat, nämlich Menschenwürde, Menschenrechte durchzusetzen, Flüchtlingsrechte zu bewahren. Und von daher ist es zwar eine verzweifelte Auseinandersetzung, aber es zeigt, dass auf der zivilgesellschaftlichen Ebene immer noch sehr viel funktioniert, auch wenn die Staaten bereit sind, für die Flüchtlingsabwehr fast alles zu vergessen, was ihre Ansprüche mal ausgemacht haben.